Wenn diese schöne Melodie erklingt von den Sternen, dann seid ihr bei Radio Frei beim Vormittagsmagazin. Unterdessen einen schönen guten Morgen. Wünscht euch heute Christine am Mikrofon oder schönen guten Tag oder guten Abend, denn ihr könnt die Sendung hören, wann immer ihr wollt, 7 Tage lang zum Nachhören. Bei mir ist es aber gerade live um 9 Uhr und eine Minute heute am Donnerstag, den 3. September. Und ich freue mich auf 2 Stunden unterdessen Vormittagsmagazin mit folgenden Themen. Am Wochenende stehen die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt an. Am Sonntag wird gewählt und dann wird sich zeigen, welche Partei wie viele Stimmen erhält. Im Moment werden der AfD über 40% prognostiziert. Gleichzeitig gibt es bundesweit Initiativen, die sich für ein Verbotsverfahren gegenüber der AfD aussprechen. Auch hier in Erfurt hat sich Anfang des Jahres eine Lokalgruppe gegründet. Lokalgruppe Erfurt für ein AfD-Verbot. Und ja, so 8-9 Monate nach der Gründung wollte ich mal wissen, was ist so passiert, wie ist der Stand der Dinge, wie sind die Entwicklungen und wie blickt auch die Lokalgruppe auf die anstehenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt am Wochenende. Außerdem startet an diesem Donnerstag eine neue Sendereihe bei uns im Programm. Immer donnerstags wird sie zu hören sein. Sie heißt Bücher hinter der Mauer. Insgesamt 12 Texte wurden eingelesen von Autoren und Autorinnen, die in der DDR gelebt und geschrieben haben. Ein Projekt der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße zusammen mit dem Kinder- und Jugendtheater Schotte. So kommen die Texte auch zu uns ins Radio hinein. Und heute hört ihr den ersten Beitrag aus dieser neuen Reihe Bücher hinter der Mauer. Und ein Interview mit Edda Buchspieß, die dieses Projekt koordiniert. Uli hat vor der Sendung mit ihr darüber gesprochen. Was ist das eigentlich, Bücher hinter der Mauer? Was will das? Was kann das? Einen mini kleinen Zettel habe ich dabei. Es ist ein Einkaufszettel, den jemand verloren hat. Ich bringe ihn mit ins Radio und lese ihn euch vor. Und in der 2. Stunde haben wir dann Zeit für Filme. In der Rubrik Filme der Woche kommt Felix vom Kinoclub vorbei. Wir sprechen über Filme, die in Erfurt heute anlaufen, im Kinoclub, aber auch auf anderen Leinwänden. Außerdem habe ich noch den ein oder anderen Veranstaltungshinweis für euch, zum Beispiel für einen Klangspaziergang morgen am Freitag, aber auch dem Tag der sexuellen Gesundheit auch morgen am Freitag und so das ein oder andere mehr. Das ist der Plan für die nächsten 2 Stunden. Ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid. Willkommen nochmal hier bei Radio Frei. Musik gibt's natürlich auch und den Anfang macht heute die französische Sängerin Saoude Sagazon mit ihrem Song Les Garçons, die Jungs.
Je suis incapable de faire un choix. Ils sont tous bien, tous un peu faits pour. Non, choisir qu'un serait un gâchis. Je les veux tous sympas dans mon lit. Je suis amoureuse de tous les garçons et moi je les trouve tous bien à leur façon. Je suis amoureuse de tous les garçons et moi je les trouve tous bien à leur façon. Je veux un rigolo, un peu taré, un peu barre. Je veux un raisonnable avec un savoir incroyable. Je veux tout ce que tu veux tant qu'on tombe amoureux. Car moi je suis amoureuse de tous les garçons et moi je
War das. Und wir blicken mal auf die aktuelle politische Lage hier in Thüringen. Die ist sehr dynamisch, denn gestern am Mittwoch sind 3 weitere Mitglieder des BSW, des Bündnis Sahra Wagenknecht, aus dem BSW ausgetreten und verlassen damit eben auch die Fraktion im Landtag. Das BSW gehört zur Koalition hier in Thüringen, bildet also die Regierung mit. Zusammen mit SPD und CDU sind sie die sogenannte Brombeere wegen der Farbe der Parteien. Es sind 3 Personen, die das BSW verlassen haben. Stefan Bogawa, Dirk Hoffmeister und Roberto Kobel. Sie verlassen Partei und Fraktion. Tja, und nachdem diese 3 gegangen sind, schrumpft die Fraktion von 15 auf 12 Mitglieder. Sie wollen jetzt eine eigene Partei gründen, sagen sie, wollen eine Fraktionsgruppe auch bilden, um im Landtag weiterhin mitzustimmen. Damit fehlt jetzt aber die Mehrheit für die Regierungsparteien der Brombeere im Landtag, denn CDU, BSW und SPD haben zusammen 44 Sitze. Und nochmal genauso viel, 44 Sitze haben Linke und AfD, also die Oppositionsparteien. So fehlen eben jetzt mindestens 4 Stimmen für eine Mehrheit, denn es war auch schon am Montag eine Person ausgetreten, nämlich Matthias Herzog aus dem BSW. Also die Mehrheiten wackeln derzeit in der Thüringer Regierung. 3 weitere Mitglieder sind gestern aus dem BSW ausgetreten in Thüringen und wir werden schauen, was das weiterhin macht mit der Regierung in Thüringen und wie sich die politischen Verhältnisse entwickeln werden. Das alles sendet natürlich auch Signale in die Bundespolitik. Als Grund für den Austritt haben die 3 BSW-Mitglieder angegeben, unzufrieden zu sein mit dem Kurs der Parteigründerin Sahra Wagenknecht vom BSW und Unzufriedenheit mit der Bundesspitze der Partei. Das ist die aktuellen Entwicklungen im Thüringer Landtag. Wir hören jetzt neue Musik. Sie kommt von Phoebe Bridgers und heißt Lost Boys von ihrem neuen Album Lost Weekend. Make believe. Lost. Neue Musik von Phoebe Bridgers ist das. Und wer derzeit in der Nähe des Schmidtstädter Knotens unterwegs ist, zu Fuß oder mit dem Rad, sieht dort die Bauarbeiten. Und dort befindet sich derzeit ein Tausendfüßler. Man könnte meinen, ein kleines possierliches Tierchen. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Der Tausendfüßler, der am Schmidtstädter Knoten steht, ist eine Schwerlastplattform mit ganz vielen Rädern. Sieht also aus wie ein Tausendfüßler. In Wirklichkeit ist es eben ein schweres Gerät, das ebenso schwere Bauteile trägt. Denn dort wird eine neue Brücke gebaut am Schmidtstädter Knoten. Die Straßen sind gesperrt und diese Bauteile sind eben sehr schwer und müssen hin und her transportiert werden. Die Baustelle am Schmidtstädter Knoten schreitet also voran und lockt dann auch viele Schaulustige an. So sieht es also in der Nähe des Bahnhofes aus. Wir beschäftigen uns nach der nächsten Musik mit einem politischen Thema, nämlich der Frage AfD-Verbot ja oder nein? Zur Antwort ja kommt die Lokalgruppe in Erfurt, Lokalgruppe für ein AfD-Verbot. Wir hatten schon Anfang des Jahres mal miteinander gesprochen über die Beweggründe. Warum sind sie denn für ein Verbot? Und jetzt, ein paar Monate später, wollte ich wissen, welche Entwicklung gab es, wie ist Stand der Dinge und wie blickt die Gruppe auch auf die anstehende Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am Sonntag. Dieses Gespräch hört ihr gleich nach der nächsten Musik. Und die kommt in dem Fall von Mike D. und heißt True Colors. Musik, neue Musik von Mike D., auch bekannt von den Beastie Boys, hier solo unterwegs. True Colors war dieser Song.
Turn on. Radio frei.
Völkisch, demokratieverachtend, verfassungsfeindlich. So wird die Partei AfD eingeschätzt. Und das seien gute und gewichtige Gründe, sie zu verbieten. Die Kampagne Menschenwürde verteidigen, AfD-Verbot jetzt, fordert ein Verbot der Alternative für Deutschland. Bundesweit gibt es mehr als 30 Lokalgruppen, dazu noch Bündnisstrukturen, die ein Verbotsverfahren gegen die AfD fordern. Und auch hier in Erfurt hat sich im Januar diesen Jahres eine solche Lokalgruppe gegründet. Wir sprachen damals mit Bernhard aus der Lokalgruppe und jetzt, 9 Monate später, wollen wir schauen, wie der Stand der Dinge ist. Im Studio begrüße ich Bernhard von der Lokalgruppe für ein AfD-Verbot in Erfurt. Hallo.
Hallo.
Wir sehen uns wieder nach 9 Monaten und jetzt kommt ja richtig viel Bewegung auch in das ganze Thema AfD-Verbot. Immer mehr Politiker, Politikerinnen äußern sich jetzt für ein AfD-Verbot, auch im Vorfeld der Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, jetzt am kommenden Sonntag. Gleichzeitig droht jetzt dem Verein VVN BDA in Berlin ein Entzug der Gemeinnützigkeit. Das Finanzamt möchte prüfen, ob der VVN noch gemeinnützig agiert. Zur Erinnerung, er ist Träger dieser Kampagne Menschenwürde verteidigen, AfD-Verbot jetzt. Wie blickst du denn auf die aktuelle Situation, Bernhard?
Ja, gemischt. Natürlich, es gibt sehr viele Erfolge. Wenn ich jetzt letztendlich daran denke, dass sogar Herr Özdemir und Herr Pistorius ein Verbotsverfahren der AfD gefordert haben, das ist schon sehr gute Nachrichten. Und wenn ich auf Thüringen gucke, Ende des Monats wird ja der Innenausschuss des Landtags eine Anhörung zum Thema AfD-Verbot durchführen, auf Initiative der Fraktion der Linken, um dort Fachleute zu hören, die sich dazu äußern werden vor dem Innenausschuss, dass dieser eine Empfehlung an das Parlament und die Regierung geben kann. Das sind sehr gute Nachrichten, aber natürlich, die Gegenbewegung ist groß. Wir wissen, dass auch gerade die rechten Medien hier sehr stark polarisieren wollen. Und du hast gerade ja schon das Finanzamt Berlin und seine Prüfung angesprochen. Da gab es ja vorher auch eine, ich würde es Schmutzkampagne nennen, diese rechten Medien gegenüber der VVN, damit das geprüft werden soll.
Zum Beispiel von Apollo News, von NEOS und anderen rechten Medien.
Genau, genau. Ich wollte es jetzt nicht nennen, ich wollte keine Werbung für sie machen. Aber das ist etwas, was wir leider immer mehr beobachten können, dass die Zivilgesellschaft auch auf diesen Wege immer mehr unter Druck gebracht wird, dass ihr die Finanzierung in irgendeiner Art und Weise entzogen werden soll oder schwieriger gemacht werden soll. Aber letztlich schauen wir positiv wie immer in die Zukunft, denn gerade wir Erfurter wissen ja, wie wichtig es ist, die Dinge gemeinsam zu machen. Deswegen haben wir ja damals die Lokalgruppe gegründet. Wir sind unabhängig von irgendeiner Organisation und wollen eben, sind Menschen aus verschiedenen Organisationen oder auch einfach nur Bürgerinnen und Bürger, die dieses Organisationsverbot der AfD, nicht Meinungsverbot, das ist mir auch nochmal wichtig, Organisationsverbot, mit durchsetzen wollen und anstoßen wollen, dass das Verfassungsgericht sich darum kümmert.
Du hast es schon angesprochen, diverse Politiker äußern sich, Bundesverteidigungsminister Pistorius oder auch Cem Özdemir, Ministerpräsident Baden-Württemberg, sprechen sich für ein AfD-Verbot aus. Auch der Jena-Historiker Norbert Frey fordert einen AfD-Verbotsantrag und auch Herr Kramer, Präsident des Thüringer Landesamts für Verfassungsschutz, spricht sich erneut dafür aus, ein Verbotsverfahren gegen die AfD zu prüfen. Welche Rolle spielen denn so öffentliche politische oder auch behördliche Bekundungen, eine AfD zu verbieten?
Also ich finde die sehr wichtig, denn letztendlich entscheiden ja auch die politischen Ebenen auf Bundesebene, also Bundesrat, Bundesregierung oder Bundestag, darüber, ob ein solcher Antrag gestellt werden kann. Nur die sind ja fähig dazu. Deswegen ist es wichtig, dass dort Politikerinnen und Politiker sich entsprechend äußern, auch Druck auf die entsprechenden Institutionen ausüben. Und auch in Thüringen geht es ja darum, die Landesregierung zu bitten, dass im Bundesrat eine solche Initiative eingebracht bzw. unterstützt wird. Es gibt ja schon, wenn ich jetzt recht weiß, 6 oder 7 Länder, die das beschlossen haben. Berlin, da ist dabei, Niedersachsen ist dabei und verschiedene andere, die das schon unterstützen. Und da kann durchaus auch etwas entstehen, dass hoffentlich alle 3 Institutionen ein solches Verfahren anstreben und das dann vor dem Verfassungsgericht behandelt wird.
Ihr als Erfurter Lokalgruppe setzt euch auf Thüringer Ebene für ein Verbotsverfahren, einen Antrag erstmal ein. Wir haben im Januar gesprochen, Bernhard, als sich die Lokalgruppe Erfurt neu gegründet hat. Nun ist ja so ein Parteiverbotsverfahren keine einfache Sache. Man muss sich hier auf viele Jahre Kampf einstellen und warten und ringen. Was ist denn aber in den 9 Monaten hier in Erfurt passiert, seitdem ihr euch gegründet habt? Ich weiß, ihr hattet Kundgebungen geplant, um Menschen erstmal zu informieren, dass es euch gibt. Was hat sich hier in diesen 9 Monaten in Erfurt auf der Ebene getan?
Also sehr viel. Wir haben eben Kundgebungen, wir haben Infostände, unter anderem auch auf den Veranstaltungen des 4.7. hatten wir verschiedene Dinge ans Laufen gebracht, mit Menschen gesprochen, viele Gespräche geführt diesbezüglich. Und was für uns das Wichtigste ist, wir haben eine Petition ins Laufen gebracht, online über WeAct, um dort auch die Landesregierung zu bitten, dies entsprechend umzusetzen, und haben auch das Vorhaben des Innenausschusses, das nochmal auch von Fachleuten zu prüfen, sehr gelobt. Inzwischen haben wir über 7.000 Unterschriften. Wir wollen noch bis 14.09. sammeln und hoffen, dass wir die 8.000er-Marke noch knacken.
Nehmen wir uns mal kurz mit in dieses Recht, Petitionen auch einzureichen. Ihr fordert die Mitglieder des Thüringer Landtags auf, sich eben auf Bundesebene im Bundesrat dafür einzusetzen, das Parteienverbot der AfD zu prüfen. Etwas über 7.000 Unterschriften gibt es, 8.000 braucht ihr. Was passiert, falls sie nicht zustande kommen?
Das gibt ja verschiedene Arten von Petitionen. Die eine ist, die man direkt in den Landtag einbringt über den sogenannten Petitionsausschuss. Dann wird das ins Gesetzgebungsverfahren übernommen. Aber wir haben uns für den anderen Weg entschieden. Wir machen eine freie Petition über Internet basiert, damit die Menschen dort leichter hinkommen. Und das wird dann überreicht. Und ob jetzt wir 7 oder 8 oder 10.000, ist dafür letztlich egal. Natürlich die höhere Zahl bringt eine mehr Power mit, aber es passiert nichts, wenn wir die 8.000 nicht erreichen. Das ist nur unser eigenes Ziel, das wir uns setzen.
Das habt ihr euch gesetzt, und es geht eher um eine symbolische Zahl, nämlich um mindestens 8.000 Menschen in Thüringen zu finden, die hinter einem AfD-Verbotsverfahren in Erfurt oder konkret auch in Thüringen stehen. Nun habe ich schon angesprochen, Bernhard, am Wochenende stehen die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt an. Der AfD werden hier sehr gute Chancen eingerechnet. Im Moment liegen die Umfragewerte bei über 40%. So viel Stimmen könnte also die AfD erhalten im Sachsen-Anhaltinischen Landtag. Ja, wie schaut ihr denn hier aus Thüringen auf das Nachbarbundesland Sachsen-Anhalt und die politischen Entwicklungen?
Ja, natürlich mit Sorge blicken wir darauf, denn wir hoffen dringend, dass die Menschen in Sachsen-Anhalt sehen, dass Sachsen-Anhalt schön genug ist, um es der AfD zu überlassen, also nicht zu überlassen. Und wir unterstützen auch über Kampakt und andere Organisationen die Menschen, die vor Ort den Wahlkampf machen und dort Menschen besuchen, in Halle zum Beispiel war letztens da etwas. Und am 5.9. ist ja noch einmal eine große Veranstaltung der Zivilgesellschaft zum Thema Demokratie bewahren. Dort werden auch von Thüringen viele Leute hinfahren. Weltoffenes Thüringen fährt hin, die Omas gegen Rechts machen dort eine Delegation hin und andere Organisationen sicher auch. Und wir hoffen und beten auch ein bisschen, dass das nicht so wird, dass es dort eine Regierung der AfD geben kann, weil das wird für Sachsen-Anhalt und für Deutschland und auch für Thüringen sehr schwierig werden. Und wir hoffen, dass die Sachsen-Anhaltiner Bürgerinnen und Bürger reif genug sind zu sehen, dass das ihrem Land mehr schadet als nützt, wenn die AfD an die Macht käme.
Es geht ja nicht zuletzt im Vorfeld von Wahlen darum, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, herauszufinden, was sind Sorgen, was sind Nöte, was sind Probleme oder auch Bedarfe. Auch das passiert derzeit in Sachsen-Anhalt. Wenn ich jetzt nochmal zurückschaue auf eure Aktivitäten in diesem Jahr, ihr wolltet ja in den Kundgebungen, in den Infoständen auch mit Menschen ins Gespräch kommen, sie überzeugen oder erstmal sensibilisieren. Welche Stimmungen, welche Meinungen sind denn euch da begegnet? Welche Reaktionen?
Also überraschenderweise so über 90% positive Reaktionen. Natürlich auch viel Gleichgültigkeit, weil die Menschen sich politisch nicht interessieren, aber das ist ja auch ihr gutes Recht. Aber wenn wir ins Gespräch kamen, waren sehr viele sehr froh, dass wir das tun, was wir tun. Und dass wir dem eine Stimme geben und haben auch die Petition, also wir hatten einem Stand, hatten wir innerhalb einer Stunde 150 Unterschriften und die Petition, wo Menschen kamen, die sagten, es ist wichtig, dass ihr da bleibt. Natürlich gab es auch Störungen von Seiten rechter Menschen, die hier sind, aber das ist man inzwischen ja fast gewohnt. Aber die Stimmung insgesamt ist positiv und es gibt ja auch jetzt Umfragen, dass über 60% der Bürger nicht wünschen, dass die AfD an die Macht kommt. Und das ist ja schon mal so. Und auch wenn sie jetzt 40% hätten in Sachsen-Anhalt, 60% sind immer noch gegen die AfD. Das muss man also sagen, und nicht für die AfD. Und das muss man immer noch festhalten, sie haben einfach nicht die Mehrheit. Und das ist etwas Wichtiges, was wir uns auch immer wieder sagen, noch in die Demokratinnen und Demokraten die Mehrheit.
Was ist denn aus eurer Sicht, aus deiner Sicht wichtig, um einen langen Atem zu behalten, jetzt in diesem geplanten AfD-Verbotsverfahren? Was braucht es da?
Gemeinschaft. Etwas ganz Wichtiges, das haben wir ja zum Beispiel hier in Erfurt rund um die Aktivitäten am 4.7. gesehen, wie wichtig eine Zivilgesellschaft ist, die zusammensteht, trotz aller Unterschiede. Das ist also wichtig, zusammenhalten, das gemeinsame Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Spaß an der Freude, dass man auch wirklich weiß, wofür man einsteht. Und ich denke, es ist auch immer wieder Demokratie bei sich und was erlebbar zu machen, dass Menschen, Politikerinnen und Politiker, die Verantwortung haben, auf die Menschen zugehen, mit ihnen ins Gespräch kommen, um zu sehen, dass Demokratie ihre Bürgerinnen und Bürger auch wirklich ernst nimmt.
Das versucht ihr in eurer Lokalgruppe für ein AfD-Verbot. Ihr habt dazu eine Petition gestartet. Wollt gern 8000 Unterschriften erreichen, noch bis zum 14. September. Und dann, Bernhard, hast du angesprochen, ist das nächste große Ereignis der 30. September, die Anhörung im Landtag. Warum ist die so wichtig?
Ja, weil der Innenausschuss des Landtages dem Landtag bzw. der Regierung empfehlen kann, ein solches Verfahren über den Bundesrat in Gang zu bringen bzw. das mit zu unterstützen. Und gerade in Thüringen, in dem ja die AfD nach Einschätzung des Verfassungsschutzes verfassungsfeindlich ist, wäre das wichtig, wenn gerade von hier aus, auch aus Thüringen, ein solches Signal ausgeht. Auch wenn die Bildung der Koalition, die Regierung durch die Koalition politisch sehr gemischt ist, um es mal so zu sagen, finde ich das gerade wichtig, so in einen Schritt zu gehen. Und es gibt ja auch immer mehr Menschen, auch gerade aus der CDU, die das sehen und sagen, ja, es ist wichtig, das mal anzugehen.
Sagt Bernhard von der Lokalgruppe für ein AfD-Verbot hier in Erfurt. Seit Januar setzt sich die Gruppe hier in Erfurt ein für ein AfD-Verbotsverfahren auf Bundesebene, auch ausgehend aus Thüringen in den Bundesrat hinein. Vielen Dank, Bernhard, fürs Gespräch und wir bleiben im Gespräch.
Ich danke auch.
War alles drin?
Thank you.
Freaks, look at me. Autogramme vis-à-vis, gegenüber einer Welt, deren Umriss uns gefällt. Das Geld steht schon bereit. Hast du morgen Zeit? Nein, ich auch nicht. Was sein muss, das muss schließlich sein. Ganz klein am Horizont kann man Dinge sehen, Dinge, die wir nicht verstehen. Das Geschehen lässt uns auseinandergehen, hinein in einen Wald aus Zeichen. Die Weichen sind gestellt in einer Welt, deren Umriss uns gefällt. Bedeutet nichts, der sogenannte Realismus fällt nicht weiter ins Gewicht. Dein Gesicht ist eine Welt, deren Umriss mir gefällt. Unsere Freundschaft ist das Geld, mit dem wir bezahlen, was man zahlen muss. Alles muss im Überfluss vorhanden sein, dann sind wir nie allein.
Sky Freaks heißt dieser Song von Tokotronic und ist schon, Wahnsinn, 24 Jahre alt vom weißen Album, dem selbstbetitelten Album der Band aus dem Jahr 2002. Ihr hört Radio Frei heute am Donnerstag, am 3. September mit Christine am Mikrofon und ich freue mich sehr, heute hier im Unterdessen Magazin eine neue Rubrik eröffnen zu können, eine neue Sendereihe. Sie heißt Texte hinter der Mauer. Es gab in der DDR offiziell keine Zensur, dennoch konnte nicht alles gelesen und gekauft werden. In vielen Kulturbereichen fanden Einschränkungen statt. Bücher wie George Orwells 1984 oder Kafkas Verwandlung oder Gedächtnisprotokolle, die waren verboten. Genauso wie Lieder wie Ermutigung oder der Film Das Kaninchen bin ich und viele weitere Werke. Nun haben sich junge Darstellerinnen aus dem Kinder- und Jugendtheater Schotte mit diesen Texten und ihren Autorinnen auseinandergesetzt und sie haben eine szenische Lesung erarbeitet, Texte hinter der Mauer. Und sie haben die Texte für Radio Frei eingesprochen. Eine erste Ausgabe hören wir gleich, aber zuvor ein Gespräch, das meine Kollegin Uli geführt hat mit Edda Buchspieß. Edda Buchspieß war bis vor kurzem Bundesfreiwilligendienstleistende in der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße und sie hat das Projekt Texte hinter der Mauer mit ins Leben gerufen und sie ist auch schon lange im Kinder- und Jugendtheater Schotte aktiv. Wir erfahren also jetzt erst einmal etwas über das Projekt im Allgemeinen mit Edda Buchspieß.
Edda, bevor wir über das eigentliche Projekt und die Beiträge sprechen, die wir dann eben auch hier im Programm von Radio Frei hören können, vielleicht nochmal 2-3 Schritte zurück. Das Ganze ist ja entstanden, weil du einen Bundesfreiwilligendienst in der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße gemacht hast. Warum hast du dich eigentlich für die Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße entschieden?
Also für mich war sehr schnell klar, dass ich einen Bundesfreiwilligendienst machen will, weil ich eben noch nicht wusste, was ich nach der Schule studieren möchte, ob ich studieren möchte. Und habe dann geguckt in der Stadt, was gibt's für Stellen. Und mir war es eigentlich sehr wichtig, dass ich was mit Geschichte mache, weil das mein Lieblingsfach war. Und in der Andreasstraße mochte ich, dass dort auch die Verbindung zwischen Geschichte und Politik so eine wichtige Rolle spielt. Und gerade auch, weil es dort viele Veranstaltungen gibt. Und das hat mich sehr interessiert.
Du hast gerade auch schon gesagt, es gibt dort viele Veranstaltungen. Wir als Radio Frei haben ja auch die ein oder andere Kooperation schon in der Vergangenheit mit der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße gemacht. Dann ist es natürlich auch ein Ort, wo BesucherInnen hinkommen, wo aber auch Schulklassen hinkommen. Was waren denn so deine zentralen Aufgaben während des BFDs dort?
Ich habe sehr viel gemacht, sehr viel Unterschiedliches gemacht. Ja, es ist schwierig. Ich habe bei verschiedenen Projekten mitgeholfen. Als ich dort war, wurde der Medientisch neu eröffnet. Das ist ein neuer Ausstellungsteil und da habe ich dran mitgearbeitet und Geschichten recherchiert und formuliert. Ich habe, wie auch vor den Gedenkstättenleiter, habe ich Bilder recherchiert dazu und Interviews gelesen. Dann habe ich verschiedene andere Projekte betreut, was so Mailverkehr anging, habe mir eine eigene Führung erarbeitet, habe die Führung gehalten, habe Flyer verteilt, ganz viel, Plakate aufgehangen. Ja, und sonst immer das, was angefallen ist, also immer so Kleinkram dazu noch.
Das klingt aber schon tatsächlich auch nach einer richtig fundierten Arbeit, die du da auch geleistet hast. Und im Rahmen dieses Bundesfreiwilligendienstes hast du ja auch ein Projekt entwickelt. Das Ganze nennt sich Texte hinter der Mauer, ist angelehnt an ein anderes Projekt, was es schon gibt. Das nennt sich ja Bücher aus dem Feuer. Vielleicht kannst du mir und auch den Hörerinnen und Hörern da nochmal so ein bisschen erzählen, wie du A, darauf gekommen bist, was es damit auf sich hat.
Also ich bin selber Teil von Bücher aus dem Feuer und habe dann einen Text und mache das auch seit ein paar Jahren und war deswegen auch schon mal beim Radio Frei. Und durch mein BFD war für mich sehr schnell auch klar, dass ich gerne ein eigenes Projekt machen würde, weil ich das sehr toll finde, die Möglichkeit dazu zu bekommen. Und weil ich selber seit jetzt sehr, sehr langer Zeit in der Schotte bin, seit ich 5. Klasse bin. Und war dann für mich sehr schnell klar, dass ich das mit Theater verknüpfen möchte, wenn ich schon mal die Möglichkeit habe. Und habe mich deswegen dann dazu entschlossen, diese Verbindung zu machen und habe überlegt, wie kann man Theater und die Andreasstraße gut verbinden. Und weil es eben Bücher aus dem Feuer schon gibt, aber eben nur in Bezug auf Texte, die in der NS-Zeit verboten waren, beziehungsweise wo die Bücher verbrannt wurden, dachte ich, dass es eigentlich eine coole Möglichkeit ist, sich mehr damit auseinanderzusetzen, was für Texte in der DDR nicht erlaubt waren, beziehungsweise eingeschränkt wurden.
Das sind ja da auch ganz unterschiedliche Texte und AutorInnen. Es sind ja Leute oder Texte von Menschen, die zu der Zeit zum Beispiel gar nicht gelebt haben. Es geht aber auch um AutorInnen, die zu DDR-Zeiten selber, berühmt ist vielleicht das falsche Wort in dem Zusammenhang, aber noch gar nicht bekannt waren in dem Sinne, aber auch Texte von Leuten, die ja heute auch sehr bekannt und berühmt sind. Wie bist du denn da überhaupt vorgegangen? Wie kann man sich sozusagen von der ersten Idee, ich möchte jetzt Texte und Bücher, AutorInnen, die aus unterschiedlichsten Gründen in der DDR eben, naja, verboten, gab es ja gar nicht offiziell, so vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, dann letztlich zu dieser Auswahl von den 10 Texten.
12 Texte
genau. Gekommen, Entschuldigung.
Ich habe mir zuerst überlegt, dass ich dieses Projekt machen möchte und bin damit zur Schotte gegangen und habe mit Uta Wanitschke gesprochen, ob das möglich ist, das zu machen, als Kooperation zu machen, weil es ja eben schon Bücher aus dem Feuer sehr ähnelt. Genau, deswegen danach bin ich zur Gedenkstätte gegangen und habe gefragt, ob es möglich ist, und die waren natürlich so, ja, total gerne, finden wir super. Und dann habe ich eine Mail geschrieben an alle Mitarbeitenden, so die ich gut kannte, und habe die gefragt nach Tipps, also auch nach Empfehlungen, was man dort gut nehmen kann, und habe dann auch zum Beispiel einen Zeitzeugen gefragt, der öfter in der Andreasstraße ist und der sich viel mit Literatur auseinandersetzt, und der hat mir eine Liste geschrieben und dann haben mir meine KollegInnen Listen geschrieben und dann habe ich einfach die Listen abgearbeitet und habe geguckt, was sind dort für Texte da, habe dazu noch dann viel recherchiert. Es gibt eben nicht diese einheitliche Verbotsliste, das ist deswegen ein bisschen schwieriger herauszufinden, weil es in der DDR offiziell eben keine Verbote gab, aber Bücher wurden eben eingeschränkt, indem man sie zum Beispiel weniger gedruckt hat, indem, wie bei Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, das Buch einfach nur in wissenschaftlichen Bibliotheken war, also einfach fast gar nicht zugänglich gemacht wurde, oder indem auch, wenn Menschen neue Bücher veröffentlichen wollten, dann gesagt wurde, ja, Papierknappheit, oder die sind sehr oft in Genehmigungsverfahren hängen geblieben. Und es ist aber schon schwieriger zu recherchieren, als wenn man eine einheitliche Liste hat. Aber ich glaube, vor allem durch die Hilfe von den KollegInnen war das dann schon möglich, eine gute Liste zu erstellen und dann zu den Titeln zu recherchieren.
Okay, das heißt, so konntest du schon mal eine Auswahl irgendwie treffen. Wie ging das dann weiter? Man muss ja auch an Texte rankommen, gerade auch bei AutorInnen, ja, die vielleicht zu DDR-Zeiten gelebt haben. Es sind ja auch einige dabei, die dann halt eben auch noch zu DDR-Zeiten verstorben sind. Dann haben wir sehr berühmte AutorInnen, die vor gar nicht allzu langer Zeit verstorben sind. Wie bist du dann an die eigentlichen Texte rangekommen?
Ich habe sehr viele Listen gemacht. Ich hatte eine Liste, wo es um Rechte ging. Oder generell, ich hatte eine sehr große Ordnerstruktur und hatte dann Ordner zu Rechten, wo ich dann recherchiert habe, also wo gilt das Urheberrecht nicht mehr, weil die Autorin schon über 70 Jahre tot ist. Wo gilt es noch? Und dann, wen kann ich anschreiben? Dann hatte ich eine andere Liste, wo es darum ging, wie ich an die Bücher rankomme. Wir haben das Glück, dass es von der Stiftung Ettersberg, also der Träger der Andreasstraße, gibt es eine Bibliothek, und dort habe ich recherchiert und habe gesehen, ach cool, manche Bücher gibt's schon. Und sonst habe ich eine Mitarbeiterin von uns angeschrieben, die dafür zuständig ist, sich um die Beschaffung von Büchern zu kümmern, und habe gefragt, ob es möglich ist, die und die Bücher noch zu bestellen, weil generell die Bibliothek auch größer wird und sie ein Budget dafür hat. Und es waren ja auch Bücher, die dann auch für die Arbeit der Stiftung irgendwie relevant waren, weswegen es dann gut gepasst hat und wir zum Glück so die Bücher anschaffen konnten.
Jetzt hast du die Texte quasi rausgesucht, aufgearbeitet, ihr habt dann auch noch Infotexte zu den AutorInnen geschrieben. Und es sind ja nicht nur diese Beiträge fürs Radio jetzt hier entstanden, sondern es ist ja auch eine szenische Lesung, eine Theaterperformance, korrigiere mich bitte, ja, da, wie man das denn entstanden. Musstest du da die Leute aus deinem Schotte-Umfeld überzeugen? Musstest du da lange überreden oder hattest du die schnell auf deiner Seite?
Nein, zum Glück gar nicht, weil die meisten Menschen sind sehr theaterbegeistert und haben Lust, viel zu machen. Und es war mein Glück, dass ich relativ früh viele Leute angefragt habe, ob sie Lust haben, das zu machen. Und der Großteil sofort gesagt hat, ja, total gerne. Das heißt, ich hatte sehr viele Menschen, die sehr Lust hatten, das zu machen. Und dann ging es eher so darum, die Proben zu planen, dass es auch für die Menschen gut klappt, weil eben auch viele noch in der Schule sind und Abi gemacht haben genau zu der Zeit. Und dass man dann die Proben so legt, dass es für die Menschen entspannt ist.
Da stellt sich mir jetzt die Frage, du hast ja schon quasi die ganze, ich nenne es mal redaktionelle Vorarbeit geleistet, indem du die Texte rausgesucht hast, indem du die Texte gekürzt oder geschrieben hast. Hast du denn dann für diese Performance, szenische Lesung, da muss man ja sich auch eine gewisse Dramaturgie überlegen, eine Rahmenhandlung, Bühnenbild oder so. Hast du das auch alleine gemacht oder habt ihr das auch in der Gruppe gemacht oder hattest du da auch nochmal Unterstützung aus der Schotte von dem jeweiligen Personal und dem Fachgebiet, sage ich mal?
Also das Gute ist, dass es bei dem Format nicht wirklich eine große Bühne gibt und auch keine richtige Handlung zwischen den Texten. Das ist aufgebaut, dass es also in dem Fall 12 kleine Bühnen gibt, die verteilt zum Beispiel auf dem Gelände der Andreasstraße stehen, wo 3 Stühle jeweils davor stehen und ein Stuhl auf der Bühne. Und dann Menschen quasi, wenn es angefangen hat, nachdem es diese Einleitung gab, rumgehen können frei und frei wählen können, welchen Text sie sich jetzt anhören. Das heißt, die Menschen sitzen dort, also die DarstellerInnen, haben ihr Buch aufgeschlagen und fangen an, ihren Text aufzusagen, wenn eine Person vor ihnen ist. Genau, und das war mein Glück, weil ich dann quasi nur die Texte selber mit den Leuten erarbeiten musste, aber eben keine große Rahmenhandlung entwickeln musste und auch kein Bühnenbild.
Das heißt, diese Lesung dieses Formates hat schon stattgefunden. Wie sieht das denn aus? Gibt es denn Möglichkeiten, falls jetzt jemand das verpasst hat, auch noch in Zukunft so eine szenische Lesung von euch mitzubekommen? Oder ist es schwierig, weil ihr ja selber alle jung seid und in alle Länder verstreut, euch jetzt vielleicht aufmacht?
Das ist nicht das Problem. Es gibt noch eine szenische Lesung jetzt demnächst oder zwei. Jetzt einmal am 5. September beim Landtag, beim Tag der offenen Tür. Das ist jetzt aber auch nicht so in dem eigentlichen Format, weil es eben an den Landtag angepasst ist. Und so richtig, also richtig, richtig, wie es im Original sein soll, ist es nochmal am 13. September möglich, von 15 bis 16 Uhr in der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße, also zum Tag des offenen Denkmals. Das wird die letzte Vorführung sein, weil nicht die Menschen danach wechseln, sondern weil ich nur die Erlaubnis habe für 4 öffentliche Vorstellungen von den Verlagen.
Das sind sehr unterschiedliche Texte von sehr unterschiedlichen Menschen, auch mit ganz unterschiedlichen Biografien. Gibt es denn einen Text, einen Menschen, das ist immer sehr schwer, das ist eine fiese Frage, die dich aber vielleicht ganz besonders berührt hat, weil du vielleicht vorher noch gar nichts von der Person gewusst hast, den Text nicht kanntest oder weil, weiß ich nicht, aus irgendwelchen Gründen du sagst, okay, der ist es wirklich, von dem erzähle ich dann auch noch in 50 Jahren.
Ich mag die Texte von den Autorinnen sehr gerne. Ich finde, gerade weil ich sehr wenig Texte von Autorinnen dabei habe, was ich sehr schade finde, aber was eben in der Recherchearbeit dann schwieriger war, gerade auch wegen den Rechten zu erwirken. Ich mag den Text von Susanne Kerkhoff sehr gerne, Berliner Briefe, weil sie einfach eine sehr bedeutende Geschichte hat, fand ich. Also so, sie ist sehr jung, der sozialistischen Arbeiterjugend beigetreten, 1933, auch verboten dann halt, hatte früh Kontakt zum Beispiel zu Erich Kästner und hat irgendwie dann halt sehr früh geheiratet und sich dann aber gelöst davon, sich entschieden, weiter zu schreiben, zu studieren. Ich finde, das ist irgendwie sehr beeindruckend. Und auch die Analyse, die sie in ihrem Text getroffen hat, finde ich sehr gut. Wenn es eben darum geht, wie nach Kriegsende die Menschen in Deutschland mit der Schuldfrage umgegangen sind. Und das finde ich schon sehr beeindruckend, den Text. Aber dazu muss ich auch sagen, eigentlich mag ich jeden Text sehr gerne. Ich mag auch den von Karl Opoloni sehr gerne, das Möwenlied, weil das eben ein Text von einem Autor ist, den man gar nicht kennt, weil er eben privat veröffentlicht hat. Das ist ein Häftling aus der Andreasstraße, der dort einsaß und der den Text für seine Freundin damals so sich gedacht hat und ihr vorgesungen hat im Gefängnis. Und es ist einfach ein sehr berührendes Lied. Aber es ist halt wirklich so, wenn ich jeden Text mir anhöre, finde ich immer sofort, das ist mein Lieblingstext. Auch in den Proben ging es mir sehr oft so. Wenn ich Proben mit Menschen hatte und dann den Text gehört habe, dachte ich immer so, ach, das ist jetzt mein Lieblingstext. Und dann nächste Woche war es ein anderer. Weil die das auch alle so toll spielen.
Davon können sich ja jetzt unsere Hörerinnen und Hörer auch dann einen Eindruck verschaffen und vielleicht auch rausfinden, so welcher Text sie am meisten berührt. Ich gehe davon aus, dass alle Texte die Leute berühren, so war es zumindest auch bei mir. Edda, ich danke dir auf jeden Fall zum einen für die Zeit, die du gehabt hast jetzt, um hierher zu kommen und vor allen Dingen natürlich für dieses coole Projekt. Und ja, vielleicht wird das ja auch nochmal aufgegriffen, erweitert. Ich weiß, bei dem Bücher aus dem Feuer Projekt, weil es halt ja eben auch was Größeres sozusagen ist, dass das auch immer wieder auch im Schulkontext sozusagen angeboten wird. Vielleicht ist das ja auch der Ausgangspunkt dafür.
Das wäre natürlich sehr schön, würde ich mich freuen. Dankeschön für die Einladung.
Sehr schön. Tschüss.
Tschüssi.
Dankeschön, Uli, für dieses Gespräch mit Edda Buchspieß, die das Projekt Texte hinter der Mauer mit nach vorne gebracht hat. Und wir hören tatsächlich gleich den ersten Beitrag. Zuvor nimmt uns aber Tom Waits mit Crystal Gale noch mit auf 1 Minute Filmmusik aus dem Film One from the Heart. Thank you.
Radio frei.
Texte hinter der Mauer. Eine Kooperation zwischen der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße und dem Kinder- und Jugendtheater Die Schotte. Offiziell gab es in der DDR keine Zensur. In Artikel 9 der Verfassung von 1949 hieß es: Eine Pressezensur findet nicht statt. Und in der Verfassung von 1968: Jeder Bürger der DDR hat das Recht, den Grundsätzen der Verfassung gemäß seine Meinung frei und öffentlich zu äußern. Dennoch konnte nicht alles gelesen und auch nicht alles gesagt werden. Die DDR hatte keine offizielle Verbotsliste, sondern arbeitete mit Druckgenehmigung, politischer Bewertung und stiller Zensur. Viele AutorInnen waren nicht formal verboten, aber de facto nicht erhältlich. Die Manuskripte blieben zum Beispiel in Genehmigungsverfahren hängen oder konnten wegen Papierknappheit nicht gedruckt werden. Die Verbote änderten sich über die Jahrzehnte. In den 1950ern war die Zensur am strengsten, ab den 1970ern wurden manche AutorInnen wieder zugelassen. SchriftstellerInnen versuchten trotzdem von Anfang an, ihre Regimekritik versteckt unterzubringen. Doch nicht nur die Autoren und Autorinnen waren in Gefahr, auch LeserInnen konnten verhaftet werden und wurden es auch. Hier werden jetzt Texte gelesen, die so in der DDR nicht stattfinden durften. Texte, die gelesen werden wollten und wurden. Texte, für die Menschen bereit waren, verhaftet zu werden. Texte, die heute wieder stattfinden dürfen und deswegen auch sollten. Texte, die an ihrer Relevanz nichts verloren haben. Die Andreasstraße gilt heute nicht mehr als Synonym für die Stasi. Die Andreasstraße ist heute ein Ort der Geschichte, ein Ort der Revolution, ein Ort, der zeigt, wie wichtig Freiheit ist. Freiheit im Tun und Freiheit im Wort. Und heute ist die Andreasstraße auch der Ort, wo sich junge DarstellerInnen aus dem Kinder- und Jugendtheater Die Schotte mit Werken auseinandersetzen, von denen sie so vorher oftmals noch nie etwas gehört haben. Und darum soll es auch bei dem Projekt Texte hinter der Mauer gehen. Im Vordergrund stehen die Texte selbst, die Geschichte dieser und das Schicksal der AutorInnen.
Ich lese gerade Eckart. Edeltraud Eckart. Ja, ohne Frühling. Edeltraud Eckart wurde 1930 in Oberschlesien geboren und floh 1945 gemeinsam mit ihrer Familie nach Brandenburg. Mit 19 erfuhr sie von der Existenz sowjetischer Speziallager und gründete gemeinsam mit FreundInnen eine Widerstandsgruppe. Die Gruppe verteilte Flugblätter, die sich für Freiheit und gegen den Terror aussprachen. Nach einer solchen Flugblattaktion in Potsdam wurden sie im Mai 1950 verhaftet. Der Prozess fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Angeklagten bekamen keine Verteidigung und durften keine Entlastungszeugen benennen. Edeltraud Eckart wurde zu 25 Jahren Arbeitslager verurteilt. Um sich von dem harten Haftalltag abzulenken und ihre Erlebnisse zu verarbeiten, begann sie zu dichten. Doch es gab keine Möglichkeit, ihre Verse aufzuschreiben. Erst im Juli 1953 erhielt Eckart die Erlaubnis, ein Schreibheft zu führen. Nach der Verlegung in ein anderes Gefängnis im Jahr darauf verlor sie aber diese Möglichkeit. 1955 erlitt sie bei einem Arbeitsunfall eine schwere Kopfverletzung, die nur unzureichend medizinisch versorgt wurde. Edeltraud Eckart starb am 18. April 1955. Ging 2 Uhr morgens, im Haftkrankenhaus Leipzig. Die 25-Jährige wurde eingeäschert und anonym einem Massengrab beigesetzt. Ihre Eltern erhielten zunächst nur einen Karton mit der Kleidung, die sie bei ihrer Verhaftung getragen hatte, sowie einige wenige Habseligkeiten und ihr Schreibheft. Eine Stunde später folgte ein Brief aus dem Haftkrankenhaus mit der Nachricht ihres Todes. Weder ein Totenschein noch eine Sterbeurkunde wurden ihnen ausgehändigt. Eckarts Werke wurden erst 2005 durch das Archiv unterdrückter Literatur in der DDR bekannt. Ich lese gerade ein Gedicht von ihr, Der Himmel verhang. Der Himmel verhang, nach Schnee riecht die Luft, nur blasse Gesichter in graugrüner Kluft. Und ob auch beim Schreiten kein Mensch zu dir lacht, du brauchst nichts zu fürchten, du wirst ja bewacht. Klipp, klapp, Holz auf Stein. so klingt es noch lange im Dämmerschein. Ein schepperndes Laufen erfüllt unseren Raum. Du gehst in Gedanken, du gehst wie im Traum. Und heimlich verweilst du, weil niemand es weiß, daheim bei den Liedern im häuslichen Kreis. Klipp-klapp, klipp-klapp, Holz auf Stein. Mit deiner Sehnsucht bist du allein. Ein Rauen geht um und es hebt sich heraus. Bald hat es ein Ende, bald bist du zu Haus. Und leichter, beschwingter wird mancher Gang. Und hoffend klingt es die Wege entlang. Klipp-klapp, klipp-klapp, Holz auf Stein. Bald hat es ein Ende, bald bist du daheim. Vergebens ist Warten, vergebens Gebet. Dein Hoffen hinweg, hat der Wind es verweht? Leer ist dein Auge und leblos der Blick. Nur dumpf hallt es von den Gemäuern zurück. Klipp-klapp, klipp-klapp, Holz auf Stein. Das prägt sich tief in die Seele ein.